Ja, Jesus ist auferstanden. Ja, wirklich? Hat sich nicht so überzeugend angehört, würde ich sagen. Ne? Also, könnte ein bisschen kräftiger kommen. Jesus ist auferstanden. Okay, ja. Da hört sich schon ein bisschen besser an. Ich muss ehrlich sagen, ich werde mal heute ein bisschen ehrlich mit euch sein. Ich kann mit solchen Feiertagen eigentlich sehr wenig anfangen. Wenn ich ehrlich, ihr seid jetzt ein bisschen verwundert vielleicht, ne? So. Aber ich kann wirklich wenig mit so Feiertagen wie Weihnachten oder Tod und Auferstehung wirklich was anfangen. Ist mir bewusst geworden. Als ich mich für heute vorbereitet habe, habe ich gemerkt, also wenn ich ganz viel Empathie habe und ganz viel Vorstellungskraft habe, dann kann ich etwas mehr mit diesen Tagen anfangen. Aber manchmal fehlt mir einfach diese Vorstellungskraft, denn ich habe noch nie am Kreuz gehangen. Ich habe noch nie Tod erlebt. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie Höllenqualen durchlitten. Ja gut, ich habe mal eine Blinddarmentzündung gehabt. Oder solche Dinge. Oder zum Beispiel, bei der Geburt. Ja, da war ich auch dabei, aber ich kann mich daran nicht erinnern. Vielleicht, als ich meine Frau gesehen habe, wie sie Kinder entbunden hat, wie Kinder auf die Welt gekommen sind. Da konnte ich vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen, was es bedeutet, vielleicht Mensch zu werden und welchen Leiden und Qualen ein Mensch auf diese Erde kommt. Aber was ist mit der Auferstehung? Was ist mit der Auferstehung? Heute ist ja Ostern, eigentlich eine sehr frohe und schöne Botschaft. Jesus ist von den Toten auferstanden. Aber was bringt mir das? Mal so ein bisschen egoistisch gedacht. Was bringt mir das, dass Jesus vor 2000 Jahren auferstanden ist? Was löst es in dir aus? Was löst in dir diese Auferstehung aus? Kannst du dich voll gut in die Situation hineinversetzen? Kannst du voll gut in dein eigenes Herz hineingehen? Und dann siehst du, wie dieser Jesus von den Toten aufersteht. Und das erfüllt dich mit Freude und Dankbarkeit. Oder ist es eher so wie, heute ist ja eigentlich was Schönes, ist er von den Toten auferstanden. Und man versucht sich das künstlich so vorzustellen, dass er von den Toten auferstanden ist. Wie ist es bei dir? Und deshalb habe ich das Mikro jetzt in der Hand. Benni hat schon ein paar Gedanken gesagt, die ich heute auch eigentlich sagen wollte. Da haben wir uns schon ein bisschen die Arbeit abgenommen, würde ich sagen. Und deshalb würde ich jetzt gerne mal von euch hören. Was löst es denn in dir aus, wenn du heute an die Auferstehung Jesu denkst? Was löst es in dir aus? Persönlich, geh mal wirklich in dein Herz. Was löst es wirklich in deinem Herzen aus? Du brauchst nicht so ehrlich sein wie ich heute, ne? Sondern einfach die Gedanken, die du hast und was dich bewegt, darfst du gerne sagen. Ich gebe euch 3 Sekunden zum Nachdenken und dann, nein, ein bisschen. Also, wer möchte als erstes? Ich gehe mal rum mit dem Mikro hier und dann dürft ihr persönlich sagen, was es für dich persönlich bedeutet. So 2, 3 Leute, 4 Leute. Wer möchte zuerst? Ah, da ist die erste Hand, super.
Also es ist, ich habe mich gut in dem zweiten, was du gesagt hast, wiedergesehen, so ein, ja, heute ist ja Ostern, heute ist ja was Schönes eigentlich. Und ich kann mich darin ganz gut wiedersehen, wenn man dann länger und tiefer darüber nachdenkt, was es eigentlich bedeuten würde, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann ist das schon, dann wird einem bewusst, okay, ist doch ganz gut eigentlich, dass das passiert ist, aber sonst kann ich mich eigentlich dem zweiten, was du gesagt hast, gut anschließen.
Okay. Danke für die Ehrlichkeit. Wer noch? Wer möchte noch? Sonst erwähle ich jemanden. Das ist immer schlimm.
Für mich ist es ganz einfach. Paulus sagt, wäre Christus nicht auferstanden, wäre dieses Theater heute hier umsonst.
Okay, es bleibt eine Familie.
Weil Jesus auferstanden ist und ich das fest glaube, hat für mich die Dunkelheit ihren Schrecken verloren. Die Dunkelheit der Nacht, des Schmerzes und des Todes.
Vielen Dank. Wer möchte noch? Vielleicht da hinten in unserer ukrainischen Abteilung? Ja? Alle einverstanden. Okay, sehr gut. Ja, wen gibt es noch? Eine Stimme noch. Eins, zwei, drei. Oh, jetzt wird es mehr. Sehr gut. Ist eine gute Gelegenheit, Zeugnis zu geben, was es für euch bedeutet. Okay, warte mal, Heinz war zuerst. Ich muss die Reihenfolge beachten.
Also bei der Auferstehung, da werde ich immer wieder bestätigt für das, was ich glaube und lebe. Und das macht es noch einmal ganz frisch. Mhm.
Dankeschön, Heinz. So, wer war noch? Lando?
Ja, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann könnten wir Gemeinde sein lassen.
Das stimmt. So elementar ist das für uns, ne? Ja.
Also als ich heute Morgen die Auferstehungsgeschichte nochmal gelesen hatte in Matthäus, da kam mir so der Gedanke, also Jesus hat ja gesagt, ich werde euch vorausgehen, in Galiläa werde ich euch treffen. Also wir haben jetzt durch seine Auferstehung einfach die Möglichkeit, ihm zu begegnen, ganz persönlich zu begegnen. Und er ist ja den Frauen da auch persönlich begegnet, aber auch wir haben durch seine Auferstehung eben diese Möglichkeit überhaupt, ihm ganz persönlich zu begegnen.
Cool, super, Dankeschön. Jawohl.
Ja, ich gehöre ja zu der 68er-Generation. Ich war damals 21 Jahre alt, als diese Fragen aufbrachen nach dem Sinn des Lebens. Und ich habe auch viel damals über den Sinn meines Lebens nachgedacht und kam natürlich darauf, dass das Leben ohne die Auferstehung keinen Sinn macht. Dann laufe ich in einem Hamsterrad, bis ich irgendwann tot umfalle und dann war es das. Die Perspektive kommt erst durch die Auferstehung Jesu. Das ist meine Hoffnung und da fand ich wirklich den Sinn für mein Leben und habe dann auch Jesus mein Leben hingegeben. Ja.
Amen. Vielen Dank. Ja, danke schön. Danke für eure Zeugnisse, Erlebnisse, Berichte. Wisst ihr, es ist so, wenn ich mit einem Dreijährigen, ein Dreijähriger ist da und ich komme zu dem Dreijährigen an und sage, du, lieber Dreijähriger, du musst mal über den Tod nachdenken. Bist du schon vorbereitet zu sterben? Hast du schon die Vorbereitung getroffen? Der Dreijährige oder Vierjährige, also gerade die so frisch ins Leben hineingekommen sind, die werden mich verdutzt anschauen und fragen, was will der überhaupt? Ich entdecke gerade das Leben, ich erlebe Dinge und es ist wunderschön und alles ist spannend und toll und so weiter und so fort. Warum soll ich schon über das Ende nachdenken? Das heißt, der Dreijährige hat komplett wenig Empathie für den Tod oder Verständnis für den Tod. Wenn ich aber jetzt an einen alten Menschen herantrete oder ich trete einen Menschen heran, der todkrank ist oder der hoffnungslos ist und frage diesen Menschen, sag mal, hast du schon über den Tod nachgedacht? So wird diese Frage eine Relevanz haben. Die Frage wird plötzlich wichtig sein für diesen Menschen. Und so habe ich auch das Gefühl, der Tod ist eine Sache und es geht am Ostern um Tod und Auferstehung. Also die Dinge liegen nah beieinander. Und deshalb der Tod und die Auferstehung. Und genauso geht es auch uns. Wenn wir über den Tod nachdenken, gerade uns, denen es so gut geht, dann merken wir, dass der Tod für uns keine so große Relevanz hat. Es sei denn, wir haben solche Schicksalsschläge in unserem Leben. Und wieder einmal merken wir einfach, dass wir in einer sehr, sehr krassen Zeit leben. Wir sehen gerade, wie die westliche Gesellschaft durchgeschüttelt wird durch das, was in der Welt passiert. Einmal haben wir die Corona-Seuche, die immer noch unter uns ist, die immer noch auf der Welt ist, die immer noch Angst verbreitet. Und plötzlich kommt dazu das Potenzial eines dritten Weltkrieges. Menschen in der Ukraine leiden, Menschen in der Ukraine sterben und Fragen werden immer mehr und mehr in die Medien hineingebracht. Was ist, wenn das Ganze jetzt eskaliert? Waffen werden geliefert, Länder fangen an zu unterstützen und ein Kampf entsteht. Und plötzlich merken wir, dass unsere Sicherheit durchgeschüttelt wird, durchgerüttelt wird, wie in den sicheren westlichen Ländern. Ich lag vor kurzem nachts im Bett und habe nicht so das Gefühl gehabt, dass ich mit Gott so gut unterwegs war. Bin in Sünde gefallen. Ich werde euch nicht sagen, was es ist, also, aber ich bin in Sünde gefallen. Und das kennen alle. Alle kennen den Zustand der Sünde. Und dann kam so eine gewisse Unsicherheit in mich hinein. Was ist, wenn ich plötzlich sterbe? Ich bin 20 Jahre lang Christ. Ich habe eine Heilsgewissheit in mir. Ich weiß, ich bin errettet. Und trotzdem immer wieder kommen solche Gedanken, wo ich mich frage, reicht das aus oder nicht? Ich prüfe mich selbst. Bin ich noch auf dem Weg oder nicht? Und eine starke Konsequenz, wenn wir die Bibel lesen, eine starke Konsequenz der Sünde ist der Tod. Der Tod ist allgegenwärtig. Der Tod war immer schon da. Nur in unserer westlichen, sicheren Welt hatten wir den Eindruck, als ob wir den Tod einigermaßen besiegt hätten. Wir versuchen unsere Krankheiten durch gute Ärzte zu behandeln. Wir schaffen es durch Ärztebesuch, unser Leben ein bisschen zu verlängern. Den Tod schieben wir zur Seite. Wir kriegen das kaum mit. Wenn jemand stirbt, nehmen wir einen schönen Sarg und verbuddeln diesen Menschen oder stellen eine schöne Urne dahin. Wir versuchen, den Tod zu dekorieren, aber der Tod war immer schon da. Er war immer schon da, seitdem die Menschen von dieser Frucht gegessen haben. Ich hatte heute das erste Mal, seitdem ich eine Predigt gemacht habe, eine Überschrift für meine Predigt. Und die Überschrift wäre für heute gewesen, kleiner Biss, große Auswirkung. Kleiner Biss, große Auswirkung. Kleiner Glaube, noch größere Auswirkungen. Kleiner Biss, große Auswirkungen. Alles hat so klein angefangen. Alles hat nur mit einem Biss angefangen. Stell dir mal vor, wir sind heute zum Frühstücken. Einfach eine perfekte Gelegenheit, um darüber zu reden. Ein Brötchen, ein Ei vor dir. Du beißt in das Brötchen rein, in das geschälte Ei und schon geht es los. Was kann daran so verkehrt sein? Dann sehen wir schon die nächste Generation, kein Nabel. Mord kommt in die Familie hinein und das breitet sich aus. Und wir merken, dass der Tod mehr und mehr Überhand nimmt. Jetzt vor kurzem eine tragische Geschichte gehört, eine sehr tragische Geschichte gehört. Neben dem, was schon in der Welt passiert, neben den ganzen Unsicherheiten, die wir in unserem Leben haben, neben den ganzen Ängsten, die wir in unserem Leben haben, neben den ganzen Krankheiten, neben den ganzen Depressionen, neben den ganzen Nöten und Sorgen und Ängsten, die wir haben. Ja, da geht eine Frau, hat sich eine Frau mit ihren Freundinnen entschieden, ich gehe spazieren, hier in Nordrhein-Westfalen, nicht weit weg von uns sogar. Und diese Frau, da hat es angefangen zu hageln. Ein Hagel ist gekommen. Haben wir ja vor kurzem erlebt. Und dann haben sich diese Frauen schnell unter einem Baum versteckt. Es war gar nicht so schwül oder kalt oder warm oder wie auch immer. Und genau als sie unter diesem Baum angekommen sind, schlug ein Blitz in diesen Baum ein. Die zwei Frauen wurden verletzt, aber eine Frau ist gestorben. Sie suchte nach Sicherheit und Schutz unter diesem Baum. Hätte ich auch gemacht, vor dem Hagel. Wäre auch meine instinktive Reaktion. Ich hätte es sein können. Oh, das Leben ist so unsicher. Als Adam und Eva sich für diese Frucht entschieden haben, entschieden sich für eine Sache, die eigentlich sehr traurig ist. Sie entschieden sich für die Verwesung, für die Vergänglichkeit, für die Sterblichkeit. Wir alle tragen durch das, was Adam und Eva gemacht haben, die Konsequenz in unserem Leben. Ob wir es wollen oder nicht, ich kann strampeln, ich kann mich wehren, ich kann sagen, ich sterbe heute nicht und trotzdem ereilt mich das. Und wisst ihr was? Und das ist das, was die Jünger bei Jesus gesehen haben. Die Jünger haben gesehen, wie Jesus ans Kreuz geschlagen worden ist, aber der wurde nicht einfach nur so liebevoll ans Kreuz geschlagen. Nein, er wurde auf eine brutale Art und Weise mit Misshandlungen davor ans Kreuz geschlagen. Die Jünger sahen das, die Frauen sahen das, die ungläubigen Menschen sahen das, alle sahen es. Sie sahen, wie Jesus ans Kreuz genagelt worden sind. Drei Nägel vielleicht festgebunden, eine Dornenkrone, ausgepeitscht, bluten, entstellt im Gesicht bis zur Unkenntlichkeit. Und die Bibel sagt es, warum hat er das gemacht? Durch einen Menschen kam die Sünde in diese Welt. Durch einen Menschen kam der Tod in diese Welt. Und Gott nimmt dieses Konzept von einem Menschen und schickt diesen einen Menschen in diese Welt, um alles wieder umzudrehen. Die Bibel sagt, er nahm Jesus und er machte ihn zur Sünde. Meine Sünde, mein kleiner Biss. Die Auswirkung durch mich in diese Welt, die hineingekommen ist. Er machte diesen Jesus, diesen Messias, diesen Sohn Gottes. Er machte ihn zur Sünde am Kreuz. Er musste nicht sterben. Er hatte Vollmacht, sich da herauszuretten. Er war Gott in Menschengestalt. Er hatte alle Vollmacht, die es gibt. Er hätte den Vater bitten können, heißt es, und er hätte Legionen von Engeln geschickt, um ihn da herauszuretten. Der Vater stand da bereit und sagt: Engel, be ready, seid bereit. Und Jesus machte seinen Mund nicht auf. Er rief nicht zu seinem Vater: Befreie mich aus dieser Not. Denn er sah dich und mich, er sah meine und deine Situation. Er wusste ganz genau, wenn ich jetzt heute nicht ans Kreuz gehe, wenn ich nicht für die Menschheit zur Sünde werde, wenn ich nicht gerichtet werde anstelle von ihnen, wenn ich nicht Höllenqualen erlebe am Kreuz, dann werden diese Menschen, meine Schöpfung, meine Kinder, werden das durchleben. Und mit diesem Bewusstsein ging er ans Kreuz. Er trug alles, obwohl keine Sünde in ihm war, wurde er zur Sünde. Er vollbrachte ein Erlösungswerk. Und er nahm das Schlimmste von mir, das Fürchterlichste von mir, das, was mich von Gott trennt, das, was mich von dir trennt, sogar was mich von mir in mir selbst trennt, Uneinheit erzeugt. Das Schlimmste von mir nahm er am Kreuz und tauschte es dort aus und gab mir sein Bestes, gab mir die Sohnschaft, dass ich ein Kind Gottes sein darf, gab mir das ewige Leben und nahm das Weltgericht raus aus meinem Leben. Das ist das, was Jesus am Kreuz vollbrachte. Und die Jünger sahen es, die sahen die Konsequenz des Todes, die sahen die Konsequenz ihrer eigenen Sünde. Und Jesus zeigte ihnen dadurch, dass sie am Kreuz gestorben sind: Eigentlich sind wir todeswürdig. Keiner von uns ist besser als der andere. Die Sünde wirkt und der Beweis dafür ist der Tod in meinem Leben. Und nicht nur der Tod, sondern der Tod hat auch noch Früchte. Es gibt Früchte des Todes. Es gibt so viele Sünden, Vergehen, die ich begehen kann, die eine schlechte Auswirkung haben auf die Menschheit, auf mich, auf meine Beziehung zu Gott. Und dann sehen sie, wie dieser Jesus dort zu dem Vater betet und das Schlimmste eigentlich erleidet, was es gibt. Er wird von dem Vater getrennt. Gott sagt: Ich kann nicht mehr mit dir sein. Ich kann mit dir in dem Moment keine Gemeinschaft mehr haben, denn du bist unrein geworden. Du bist zur Sünde geworden. Und es gab eine Trennung zwischen Jesus und dem Vater. Gott selbst erlebte in sich selber eine Trennung. Er konnte mit Jesus keine Gemeinschaft haben in diesem Moment. Warum? Wieder Erlösungswert, damit ich eine ewige Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater haben kann, damit ich nie wieder getrennt werden brauche von dem himmlischen Vater. Die Sünde wurde entmachtet, die Sünde wurde besiegt. Jesus bezahlte meinen Preis am Kreuz und starb. Meinen Tod am Kreuz. Und das alles angetrieben durch eine Liebe, die ich nicht begreifen kann. Durch eine Liebe, die ich nicht erfassen kann. Eine Liebe, die mein Denken und mein Wissen übersteigt. Warum ich? Warum ich? Warum für mich? Aber ja, für mich. Aber warum für mich? Und je mehr ich das annehme, umso mehr zerbricht das mein Herz. Umso mehr erkenne ich, wie gut Gott ist, wie liebevoll ist und wie unverständlich er mich liebt. Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Wir haben mit einem Gott zu tun, der die Menschen so sehr geliebt hat und sich selbst hingegeben hat durch seinen Sohn am Kreuz. So sehr liegst du ihm am Herzen. So sehr will er nicht, dass du in die Ewigkeit, in die Verdammnis gehst, getrennt von ihm wirst, im Papierkorb landest, sondern in der Ewigkeit mit Gott zusammen bist. So sehr sehnt er sich nach dir, nach mir und bewies es am Kreuz. Und die Jünger haben das gesehen. Und ich bin Gott so dankbar für diese Auferstehung. Weil die Jünger haben die Macht des Todes gesehen, als Jesus am Kreuz hang und dort gestorben ist, als er verblutet ist, als er letztendlich seinen Geist aufgegeben hat. Haben die es gesehen. Und für sie war das final. Vorbei. Finito. Das war's. Das Abenteuer ist vorbei. Alle Hoffnung zerstört. Es geht nicht mehr weiter. Der Tod hat mal wieder gesiegt. Seht ihr die Sünde, die Macht der Sünde? Der Tod ist so mächtig. Nicht mal unser Herr, an den wir geglaubt haben, konnte uns da herausretten. Ein Tag verging, zwei Tage vergingen, drei Tage vergingen. Und plötzlich kommt eine Nachricht. Irgendeine Frau kommt angelaufen und sagt, ey, ich war bei dem Grab. Und das Grab war leer. Die Bibel sagt hier wortwörtlich, die haben darüber gedacht, ihr seid doch von Sinnen. Ihr seid doch verrückt, ihr Frauen. Ihr erzählt uns ein Märchen. Sie liefen selbst, wollen sie überzeugen. Dann kam der Moment, wo Jesus vor ihnen auftauchte. Und dann kam der Moment, wo sie plötzlich etwas erlebten, was sie nicht verstehen konnten. Sie konnten das nicht erfassen. Sie sahen den getöteten Messias, den Herrn. Und plötzlich sehen sie ihn wiederhergestellt, vor ihnen stehen. 3 Tage nur und er sieht jetzt so aus. 3 Tage und das ging in ihrem Kopf dann los. Und sie haben plötzlich gemerkt, Moment mal, der Tod ist keine finale Grenze mehr. Der Tod ist keine Macht mehr. Die Sünde wird hier gerade zerstört vor meinen Augen. Und sie durften erleben die Macht der Auferstehung, die Macht des Ersten, der den Tod und die Sünde besiegte. Diese Sünde, meine Sünde, die Jesus ans Kreuz gehauen hat, diese Sünde. Sie konnte ihn im Tod nicht festhalten. Meine Sünde hat nicht ausgereicht, um Jesus im Tod festzuhalten. Für eine kurze Zeit, 3 Tage ja, aber nicht bis in alle Ewigkeit. Meine Sünde ist viel zu schwach, um Jesus für immer und ewig im Tod zu halten. Und sie sahen ihn und das wurde alles in einem Moment unbewusst vermittelt. Die Macht der Sünde wurde zerstört. Es hat gedauert, 40 Tage, 40 Nächte musste sich ihnen offenbaren, denn wir können Tod sehr schnell und sehr gut kapieren, aber Auferstehung dauert in meinem Leben. In der Bibel heißt es, wir wurden jetzt schon auferweckt. Nicht nur erst in der Ewigkeit, wir leben jetzt schon in der Kraft seiner Auferstehung, wenn wir es erfasst haben. Der Tod und die Sünde ist besiegt. Die Sünde ist kein Grund mehr, um von Gott getrennt zu sein. Sondern du wurdest freigemacht durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Aber es gibt eine Bedingung. Dieses Konzept bleibt gleich. Genauso wie durch einen Menschen der Tod zu uns allen hindurchgedrungen ist, genauso auch durch einen Menschen kommt die Errettung und das Leben zu uns. Gott greift das Konzept von dem ersten Adam auf und er schafft einen zweiten, einen geistlichen, einen himmlischen Adam. Und durch diesen Adam schafft er ein Erlösungswerk. Und wisst ihr was? Die Errettung ist so einfach, wirklich einfach. Das ist nur in unserem Kopf kompliziert. Wenn man die Bibel ganz genau anschaut, der Rettungsweg, der Weg der Vergebung ist ein so einfacher Weg. Genauso einfach wie der Biss in die Frucht von der Erkenntnis von Gut und Böse. Wie ein Biss in dein Brötchen. Genauso einfach. In Johannes 5, Vers 24 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, dieses Wort heute, und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Du hast ewiges Leben. Du bekommst das ewige Leben. Jetzt schon. Das Lebensgefühl in dir, wenn du wiedergeboren wirst, wenn du Jesus angenommen hast, wenn ich Jesus angenommen habe, verändert sich. Leben kommt in mich hinein. Ein anderes Lebensgefühl. Viele Menschen berichten sogar, ich habe das Gefühl gehabt, bis zu diesem Moment habe ich noch nicht mal gelebt. Ich habe alles gemacht, ich habe Spaß, Partys, Geld ausgegeben, alles Mögliche. Doch dann kam dieser Moment, wo ich meine Knie vor dem lebendigen Gott gebetet habe und in diese Frucht gebissen habe im Glauben. Und ich habe gemerkt, dass dieser Glaube plötzlich mich verändert hat. Als ich angefangen habe, an Jesus zu glauben, an sein Erlösungswerk, habe ich gemerkt, dass der Tod an Macht in meinem Leben verloren hat. Und genauso lädt uns Gott in der heutigen Zeit ein. Das ist der Grund dieser ganzen Liebesbotschaft, die er da hat. Er lädt uns ein. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Er lädt uns ein, nicht mehr im Tod, in der Trennung zu bleiben. Er lädt uns ein, nicht mehr in der Verdammnis zu bleiben. sondern er lädt uns ein für dieses neue Leben mit ihm, zu diesem ewigen Leben, welches er uns gerne schenken möchte. Das hat er bewiesen am Kreuz. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ganz einfach, wer mein Wort hört, das ist die Frucht. Damals war es die Frucht von Erkenntnis von Gut und Böse. Heute ist es die Frucht des Lebens, die im Garten damals genau nebeneinander standen, als Gott den Garten geschaffen hatte. Gab es den Baum von Erkenntnis von Gut und Böse und den Baum des Lebens. Die standen beide in der Mitte des Gartens. Und die hätten von dem Baum des Lebens essen sollen und die Ewigkeit erwählen sollen. Doch sie entschieden sich durch die Verführung für die Verweslichkeit, für die Vergänglichkeit, für die Sterblichkeit, für die Trennung von Gott. Wer mein Wort hört und glaubt, der kleine Glaube, ein kleiner Versuch, der kleine Glaube, dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. So möchte ich euch heute auch im Namen Jesu dazu einladen, ganz persönlich für dich selber, zu Hause, hier vor Ort, im Gebet, wenn wir gleich noch Lobpreis haben, es persönlich für dich in Anspruch zu nehmen. Egal, ob du im Glauben stehst oder nicht im Glauben stehst, wir können im Glauben uns so weit von diesen Wahrheiten distanzieren, dass sie an Relevanz für uns verlieren. Mach es heute noch einmal real für dich. Nimm das Opfer Jesu Christi, danke ihn an und erinnere dich daran, er lebt, er hat den Tod besiegt. Und genau dieses gleiche Schicksal, welches er erlitten hat, genau das gleiche, egal was dir in deinem Leben passieren wird, egal was du für Schmerzen haben wirst, egal für was du für Missbräuche erlebt hast, Misshandlung erlebt hast, du wirst eines Tages, wenn du von dieser Frucht abbeißt, genauso auferstehen aus den Toten wie er. Was für eine siegreiche und schöne Botschaft. Und so heißt es dann halt auch in der Bibel, o Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist der? Du hast nichts mehr. Du kannst mir keine Angst mehr einjagen. Denn ich habe in Jesus ewiges Leben. O Tod, wo ist dein Stachel? O Tod, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. So lade ich uns heute ein, als Gemeinde, als Freunde, als alle, die hier da sind. Lass uns an Ostern Jesus in unser Leben einladen. Lass uns diesen Sieg mit ihm feiern. Lass uns dieses Leben empfangen, welches er uns für uns vorbereitet und so kostbar erwirkt hat am Kreuz. Dazu ladet uns Gott ein heute. Ich bete. Unser himmlischer Vater, wir danken dir vom ganzen Herzen, dass du dieses Werk für uns vollbracht hast. Obwohl wir nicht da waren, Herr, obwohl wir es nicht erlebt haben, obwohl uns manchmal die Empathie und das Mitgefühl fehlt und Verständnis. Aber Herr, du hast es für uns als ein treuer Vater gemacht. Herr, als einer, der seinen Kindern die Windeln gewechselt hat, bevor wir es selbst erkannt haben, hast du schon dieses Werk vollbracht. Wir danken dir vom ganzen Herzen. Danke, Herr, dass du den Tod besiegt hast und dass du der Verweslichkeit ein Ende bereitet hast, Herr. Danke, dass wir jetzt schon das Leben haben können und dass du ein ewiges Leben in der neuen Welt für uns bereithältst. Vater, wir loben dich und preisen dich für diese starke Hoffnung, die du uns geschenkt hast. Im Namen Jesu. Amen. Jesus ist auferstanden. Amen.